Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten querbeet, einem Podcast-Angebot zu aktuellen Themen aus Sport, Politik, Wirtschaft und Familie während der Corona-Zeit. Ich lade euch heute mal wieder ein, kurz den Blickwinkel zu wechseln. Eines ist von den Entscheidern derzeit besonders gefragt: Führung. Deshalb habe ich mir Andreas Clement eingeladen. Mein Gast ist schon viele Jahre sehr erfolgreich in der Beratung und Personalentwicklung von Menschen und Institutionen unterwegs. Andreas hat auch für seine Arbeit schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten und war so zum Beispiel auch schon Trainer des Jahres. In seinem Buch, was die Wirtschaft vom Profisport lernen muss, dreht sich vieles um Leadership, also um Führung. Wir reden frei von der Leber weg und mit Dialekt, also unter anderem darüber, wie Führen in der Krise geht. Ich bin Martin Asmuth und im echten Leben Bürgermeister der Gemeinde Hofstetten. Viel Freude mit der heutigen Folge. Lieber Andreas, hallo. Ich freue mich, dass du bei dieser Podcast-Folge auch dabei bist und mitmachst.
Vielen Dank, lieber Martin, für die Einladung. Es ist mir eine große Freude und Ehre, ja, heute ja, mit in diesem Podcast dabei zu sein und ein Stück weit ja, meine Erfahrung weiterzugeben.
Wenn wir einsteigen, muss ich an der Stelle natürlich auch das Rätsel lösen, woher wir uns kennen. Wir sind uns bei meinem früheren Arbeitgeber bei der Volksbank Stuttgart, als ich in leitender Funktion war, über den Weg gelaufen, weil du da ein sehr gefragter und geschätzter Trainer und Personalentwickler gewesen bist. Wie sieht's aktuell bei euch und bei dir aus?
Na, ich hoffe, dass ich in Stuttgart immer noch ein sehr gern gesehener Gast und Trainer und Personalentwickler bin.
Da bin ich sicher, Andrea.
Nein, also ja, wie ist es momentan? Ich sag mal, wie wahrscheinlich es ganz vielen Menschen auch geht, die ja sich Gedanken machen über Zukunft, die mit versuchen, mit Corona und ohne Corona klarzukommen. Jetzt bin ich persönlich auch schon seit 16 Jahren selbstständig und bin dementsprechend natürlich auch davon betroffen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man einfach gesund ist und mit allem anderen kann man einfach zurechtkommen und natürlich auch mit der Zeit, die es so ein Stück weit braucht.
Du hast ja auch Familie. Wie haben die letzten Corona-Monate, so möchte ich es mal sagen, auch auf deine Familie gewirkt? Das hatte sicherlich auch so seine Auswirkungen.
Ja, ich wurde jetzt neulich gefragt, was das Positive für mich an Corona war. Und da habe ich gesagt, ich habe noch nie so viel Zeit mit meinen drei Söhnen verbracht. Und dann wurde ich auch gefragt, was war das Negative an Corona? Und dann musste ich auch sagen, ich habe noch nie so viel Zeit mit meinen Söhnen verbracht. Ja. Also ja, das war mit viel Struktur natürlich auch bedacht. Also so Sachen mit, dass die Kita geschlossen ist und wir haben Zwillinge, die dann natürlich auch so eine rundum sorglos Betreuung brauchen. Wir haben einen 10-Jährigen zu Hause, wo du dann mal sehr schnell Homeschooling machen musst und du auch ein ganz anderes Bild, also ich für mich ein ganz anderes Bild über Schule bekomme und über den Beruf eines Lehrers an sich, ja. Wo der in der Regel vielleicht, weiß ich nicht, 20, 25 Kinder zu betreuen hat und du hast dann da auf einmal einen und mit dem musst du schon irgendwie klarkommen. Ja. Also es war einfach eine spannende Zeit und auch eine sehr lehrreiche Zeit.
Das kann ich aus erster Erfahrung an der Stelle so auch in meiner Funktion auch mit bestätigen und gerade so die lehrreiche Zeit oder die sehr intensive Zeit, ich habe so meine Befürchtung, dass die nun nicht ganz vorbei ist, aber ja, man soll ja nicht den Kopf in den Sand stecken und unsere Infektionszahlen im Speziellen hier auch in Baden-Württemberg, die spreche ja eine sehr positive Sprache, also von daher sollte man nicht pessimistisch sein, sondern lieber das Glas halb voll sehen. Das ist dann eher meine Devise.
Ja, absolut. Ich glaube auch, was jetzt einfach in dieser Zeit, finde ich, wichtig ist, dass Ja, du hast gesagt, dass man das Ganze positiv nimmt. Ich finde auch, dass man einfach realitätsnah sein muss, dass man weiterhin darauf achtet und nicht so ein Schlendrian hineinkommt, dass alles vorbei ist. Also weil überall um uns herum zeigt es uns, dass sobald irgendwelche Kleinigkeiten wieder auftauchen, sobald Fehler gemacht werden, dass die ganzen Zahlen wieder nach oben schnellen können. Und ich finde, für meinen Teil hat einfach die Bundesregierung bis zum gewissen Punkt einfach eine hervorragende Arbeit gemacht in dieser Zeit, weil es ja auch keine, es gab ja kein Handbuch, wo man irgendwie reingucken konnte, wir machen es wie beim letzten Mal oder wir machen es anders als beim letzten Mal. Es gab ja keinen tatsächlichen, es gab ja keinen Masterplan.
Da sind wir direkt bei einem Schwerpunkt der heutigen Folge, wo ich auch mit dir drüber sprechen möchte, nämlich Führung in der Krise und auch Führung an sich. Jetzt bist du viele Jahre ein sehr erfolgreicher Trainer, Personalentwickler und hast auch Entscheider und Führungskräfte begleitet. Wie erlebst du Führung in der Krise und wie muss eine Führungskraft aufgestellt sein, damit sie auch in der Krise auch gut, auch nicht nur durch die heutige Zeit, sondern generell durch eine Krisenzeit kommt?
Ja, also was jetzt mal grundsätzlich ja nicht nur für Krisenzeiten gilt, aber insbesondere ja auch in Krisenzeiten, ist, dass ich halt kommunikativ stark bin. Also wenn man nicht weiß oder wenn die Mitarbeiter oder Menschen in der Zeit nicht wissen, wo es hingeht, dann weckt das Ängste, das weckt Sorgen, man ist völlig orientierungslos. Und eine der Hauptaufgaben ist einer Führungskraft in Krisenzeiten möglichst viel Orientierung zu geben und möglichst viel kommunizieren. Und wenn man es in der Vergangenheit vielleicht weniger gemacht hat, dann muss ich jetzt insbesondere stärker kommunizieren. Und Mitarbeiter und Menschen brauchen halt eine Orientierung und das kann in dem Falle dann nur die Führungskraft geben.
Jetzt gibt es ja ganz verschiedene Führungsmethoden und Führungsstile, über die will ich jetzt gar nicht in epischer Breite auch hier sprechen, weil ich glaube, da bräuchte man 3 Folgen auch an sich. Was macht aus deiner Sicht, also neben dem Gesagten, sprich kommunizieren, Adressate gerecht kommunizieren, denn eine gute Führungskraft auch tatsächlich am Ende aus?
Also was ich beschäftige mich ja nun auch sehr viel mit dem Thema Sport. Ja, und da gucke ich natürlich auch, was sind so Strategien von Champions, was sind so Strategien von Sportlern, die einfach zu herausragenden Leistungen führen. Und wenn man insbesondere so auf Trainer schaut, egal aus welcher Sportart die sind, dann wird halt immer sehr, sehr deutlich, dass die 2 Faktoren miteinander vereinen. Und sehr häufig ist das Sinnhaftigkeit. Also sie vermitteln sehr stark den Sinn, warum man das dort tut. Und da darf man sich auch gar nicht vertun, dass auch Spitzensportler ja immer wieder einen Sinn brauchen, warum sie gegen den Ball treten oder warum sie den Ball werfen oder warum sie im Kreis laufen. Und eine zweite großer Punkt ist einfach das Thema Verantwortung abzugeben. Und
lass mich gerade noch mal kurz dazwischen grätschen, weil das Thema Sinnhaftigkeit schon auch ein wichtiges ist. Ich habe kürzlich auch eine aktuelle Studie zu dem Thema Attraktivitätskriterien von Arbeitgebern gelesen. Mhm. Und da ist in der Summe am Ende jetzt auch ein bisschen verkürzt auch drin gestanden, dass attraktive Unternehmer sich dahingehend auszeichnen, dass sie den Beschäftigten Arbeit geben, die Sinn macht, die Sinn stiftet.
Ja, genau. Ja, ich glaube, man muss noch unterscheiden. Also jedes Unternehmen hat ja irgendeine Wertschöpfungskette. Am Ende kommt irgendein Produkt raus oder irgendeine Dienstleistung. Und Sinn hat das in der Regel auch in der Vergangenheit ja immer irgendwie etwas gemacht. Und sei es nur der einfachste Mensch, der irgendeine Schraube in irgendein Loch gedreht hat oder gebohrt hat. Das hat auch immer am Ende einen Sinn gegeben. Aber die große Herausforderung ist einfach heutzutage, weil wir ganz andere Generationen haben, dass der Sinn immer wieder vermittelt wird. Also die Menschen brauchen das Gefühl, dass sie einen Beitrag zum Ganzen leisten. Sie müssen die Wertschätzung dadurch erfahren. Und alle Studien, die man sich vielleicht auch immer dazu anschaut, mit Arbeitgeberattraktivität und zeigen halt einfach, dass gerade Jüngere diese Sinnhaftigkeit in ihrem Beruf brauchen und gar nicht so immer aus sind auf wahnsinnig viel Geld, auf eine Tarifgruppe X oder auf eine Lohnerhöhung Y.
Ja, der zweite Punkt, den du jetzt anreißen wolltest, war Verantwortung.
Ja, also Verantwortung abzugeben, das, ich glaube, eine der größten Fehler, die die Führungskräfte oder Inhaber, Unternehmer machen können, ist, dass sie in so einem Hamsterrad sind und es ja, sich immer wieder dort drehen und sagen, ich habe die hundertprozentige Verantwortung und von dieser Verantwortung gebe ich nichts ab. Und so etwas braucht es. Also die Menschen brauchen das Gefühl, dass sie auch etwas tun, was wichtig ist, was sie auch selber entscheiden können, ohne permanent irgendwie eine Leiter nach oben oder nach unten klettern zu müssen, um irgendwelche Vorlagen entscheiden zu lassen. Und diese Verantwortung, die man da abgibt, das ist ein wahnsinniger Vertrauensbeweis. Und ich glaube auch, dass der junge Menschen attraktiver an das Unternehmen einfach binden kann.
Und was kann die Wirtschaft, du bist ja auch Buchautor, gerade auch in dieser Hinsicht vom Profisport lernen? So in etwa ist ja auch der Titel deines
Buches. Ja, ich sage gar nicht, dass sie was, also der Titel heißt ja, was die Wirtschaft vom Profisport lernen muss. Also ich bin über den Punkt hinaus mit kann oder können, weil der Sport hat wahnsinnig, oder Sportler haben wahnsinnige Strategien, die einfach zum Erfolg führen. Und der Titel ist auch deswegen so gewählt, weil ich gerade Unternehmen immer wieder im Sportbereich einfach als Sponsoren sehe. Dann gibt es da ein paar Markenrechte, manche leisten sich ganze Sportler. Und aber was die Sportler tatsächlich erfolgreich macht und diese Strategien, die die machen oder die Strategien, die die haben, dieses einfach auf ihr Unternehmen oder in die Wirtschaft hinein zu übertragen. Und ich werde häufig gefragt, was ist eigentlich so dieser kleinste gemeinsame Nenner bei Sportlern, dass die so erfolgreich sind. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist Spaß. Also die haben einen wahnsinnig hohen Spaß an dem, was sie da tun. Und ich möchte jetzt gar nicht wissen, wie viele Menschen morgens ins Auto steigen, in die S-Bahn steigen, in die U-Bahn steigen, in die wo auch immer hineinsteigen, auf dem Weg ins Büro sind und überhaupt gar keinen Spaß den ganzen Tag über haben.
Ja, da gibt es ja auch die berühmt-berüchtige Gallup-Studie mit dem Dienst nach Vorschrift und der inneren Kündigung bis zu 2/3, ne?
Ja, ja.
Spitzensport und Spaß, das mag sich vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen widersprechen, weil ein Spitzensportler muss ja auch ein ganz enormer Aufwand an Training, an Leistungsintensität, an Wettbewerb auch erfüllen und muss da vielleicht jetzt anders als eine Führungskraft in einem Unternehmen sich ja jeden Tag irgendwie aufs Neue insofern beweise, dass man eben in seiner Sportart auch vorne mit dabei ist. Das ist ja vielleicht nicht immer Aufgabe der Führungskraft. Klar, ich muss einen anständigen Job machen, aber nicht jeder Teamleiter muss jeden Tag der Beste sein.
Muss er nicht, wobei man könnte es ja mal probieren, jeden Tag der Beste
genau.
zu sein.
Ja. Oder jeden Tag ein bisschen besser werden.
Bei Sportlern ist es aber ehrlich gesagt auch so ähnlich. Nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel, was wir ja auch durch Corona hatten, dass die Olympischen Spiele ja verschoben wurden. Für Sportler ist es gerade die zu den Olympischen Spielen fahren, die haben ein Ziel, das ist in 4 Jahren, das sind dann die Olympischen Spiele. Und daraufhin arbeiten die sehr intensiv. Und die arbeiten 4 Jahre sehr konsequent, sehr diszipliniert, ohne zu wissen, ob sie überhaupt die Qualifikation zu den Olympischen Spielen schaffen. Mhm. Und wenn sie es schaffen, dann heißt es immer noch nicht, dass sie hinterher eine olympische Medaille in den Händen halten. So, also die haben schon auch natürlich auch diese Realität, dass Sportler sagen, ich weiß natürlich nicht, ob ich schaffe, der Beste zu sein, aber ich probiere das. Und das ist schon der großartige Unterschied, gerade bei solchen langfristigen Zielen das Bestmöglichste herauszuholen und den besten Erfolg zu haben. Und ich finde schon sehr wohl, dass man das von seinen Mitarbeitern, von meinen Führungskräften, dass ich das jeden Tag erwarten kann, hier hinzukommen und das Bestmöglichste für das Unternehmen zu tun.
Da bin ich völlig bei dir. Ist vielleicht der Ansatz, du bist ja viel auch im Bankgeschäft unterwegs, Stichwort Ziele, Vertriebsziele, ja eher auch so ein bisschen auf den kurzfristigen Erfolg gemünzt, es von Führungskräften die richtige oder die falsche Strategie zu sagen, ich orientiere mich an meinem Jahresziel, oder muss ich vielleicht auch eher strategischer, langfristiger denken, um zu sagen, so im Sinne von Olympia ist erst in 4 Jahren wieder, ich muss mich an größeren Zielen orientieren.
Also Sportler machen das ja, die arbeiten ja wirklich von diesem weit entfernten Ziel und dann gucken sie ja rückwärts betrachtet, was muss ich zu welchem Zeitpunkt ja irgendwie erreichen. Und ich glaube schon, dass es sinnvoller und sinniger ist, ein Langfristziel im Auge zu haben und darauf hinzuarbeiten. Vorausgesetzt, ich weiß natürlich, was ich zu welchen Zeitpunkten an Ziel oder an Minimalzielen oder an kleinen Zielen erreicht haben muss. Und gerade wenn es um solche Sachen geht, wie Vertriebsziele oder so etwas, dann erlebe ich auch immer genau das Gleiche, dass man immer so von Monat zu Monat quasi versucht zu hetzen. Und wenn man irgendwie am 31.12. gerade dann mal die 100% oder sei es dann 110% oder 120% geschafft hat, dann dauert das keine Sekunde. Dann haben wir den 1.1. des neuen Jahres und dann bist du wieder auf Null. Also herzlichen Glückwunsch, die Demotivation ist dann wieder da. Und dann brauchst du wieder 2 Monate oder 3 Monate, bis du aus diesem demotivierten Loch in so eine kleine Motivationsschub kommst, wieder zu arbeiten. Und am Ende fehlt irgendwo dieses Gefühl, dass ich eine Goldmedaille haben könnte oder dass ich eine Medaille haben könnte. Und ich glaube, dass Langfristziele das deutlich bessere sind. Gepaart mit qualitativen Zielen und quantitativen Zielen. Also wir haben auch in Unternehmen einfach, finde ich, viel zu wenig qualitative Ziele.
Jetzt wird gerade in Bezug auf Ziele ja häufig auch das Mitarbeiterjahresgespräch genutzt, um verschiedene Ziele kurz-, mittel- und langfristig auch zu setzen und zu vereinbaren. Klassischer Ansatz Management by Objectives. Jetzt gibt es aber auch wieder verschiedene Untersuchungen und Studien, die sagen, schafft bitte endlich dieses Mitarbeiterjahresgespräch ab. Das braucht kein Mensch. Wie ist dieses als Instrument aus deiner Sicht zu bewerten?
Den Satz, den du gerade genannt hast, Martin, mit das braucht kein Mensch, müsste eigentlich aus meiner Sicht weitergeführt sein. Das braucht nur dann kein Mensch, wenn niemand was daraus macht. Also ich natürlich aus meiner Sicht macht ein Mitarbeiter Jahresendgespräch oder Jahresgespräch macht immer Sinn, wenn dabei auch irgendetwas Sinnvolles rauskommt, was ich dann auch tun kann. Aber ich brauche kein Mitarbeitergespräch zu führen, nur damit wir ein Gespräch geführt haben und irgendwie das letzte Jahr Revue passiert haben.
Was so nach meinem Erleben und nach vielen Rückmeldungen auch ganz aus unterschiedlichen Institutionen und von der Wirtschaft bis hin zu Behörden und Verwaltungen häufig eher der Fall ist, dass man sagt, jetzt hat man halt eine Dienstvereinbarung, die sieht vor, einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch zu führen, das sind die Ziele zu definieren und dann macht man das halt.
Weil es da steht, genau.
Also aus meiner Sicht völliger Käse. Wie sage ich es jetzt richtig? Ich muss mir jetzt so ein bisschen auf die Zunge beißen. Es gibt ja durchaus auch Ansätze, wie du sie formuliert hast, wo dahingehend dann auch seine Berechtigung dahinter liegt. Dein Format Leadership meets Sports bringt dich ja mit ganz besonderen Persönlichkeiten, die im Sport Herausragendes erreicht haben, zusammen. Beispiel Frank Busemann, Martin Strobel und manch andere, ja auch Urs Meier, glaube ich, war in der Veranstaltungsreihe schon dabei. Was machen diese Spitzensportler anders als die normale Führungskraft?
Was machen die anders? Ich glaube, es hat was damit auch zu tun, jeder hat so ein Stück weit seine persönliche Passion. Wenn ich jetzt Martin Strobel nehme, der kommt ja auch da aus Baden-Württemberg, die Ecke. Der macht, dem seine Passion ist ja das Thema, wie schaffe ich das, ein Team zu bilden. Ein Frank Busemann beschäftigt sich wahnsinnig viel mit dem Thema Entscheidungen zu treffen und Erfolg zu haben. Also was sind gerade diese Erfolgsfaktoren? Weil Frank Busemann früher ein Zehnkämpfer war. Der war nur für sich selber verantwortlich, während dann Martin Strobel mit als Spielmacher dann fürs gesamte Team mitverantwortlich ist und auch viel, viele andere Faktoren machen kann. Und beim Urs Meier ist es auch, der wahnsinnig viel in kurzer Zeit schnelle Entscheidungen treffen muss. Und was die halt auszeichnet, ist, dass die immer einen ganz glasklaren Plan im Kopf haben, wie sie was tun. Sie haben ein Ziel für sich definiert, was von entscheidender Wichtigkeit ist. Sie gehen auch mit Fehlern ganz, ganz anders um. Ja? Beispielhaft jetzt so ein Frank Busemann, der muss keinen Arbeitskreis bilden, um die Fehleranalyse zu machen. Weil das ist relativ einfach, wer den Fehler gemacht hat beim Laufen, beim Werfen oder was auch immer. Das war er. Ja, und auch der Mannschaftssport, in dem Sinne jetzt der Handball, der musste sich auch ein Stück weit ja verändern, wie zum Beispiel mit Fehlern umgegangen wird. Das sieht man gerade im Profibereich, wenn man dort einen Gegentreffer kassiert, da bildet man keinen Arbeitskreis. Man sucht nicht, wer der Schuldige ist, versucht dem anderen die Schuld zu schieben, sondern man ist sofort auf Angriff gepolt und versucht, den Fehler automatisch wettzumachen. Und das ist auch aus meiner Sicht wichtig, dass wir mit Fehlern in Unternehmen einfach ganz anders umgehen. Du hast das beschrieben mit dem Buch, wo drin steht, einmal im Jahr machen wir das Mitarbeiterjahresgespräch. Wir brauchen, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir Fehler produzieren. Und wenn wir fehlerlos sind, müssen wir künstlich Fehler produzieren, weil wir aus Fehlern so viel lernen können. Es geht nicht darum, den Fehler zu begehen, sondern zu transferieren und transportieren, was wir daraus besser machen können. Und jeder, der Kinder hat, der weiß, wie schnell man aus Fehlern lernen kann. Und das ist immer noch die einfachste und schönste Form, sofort etwas besser zu machen. Und ich kann meinen Kindern jedes Mal sagen, sie sollen nicht auf die heiße Herdplatte fassen, aber erst in dem Moment, wenn sie es gemacht haben, wissen sie, dass das für die Zukunft blöd ist.
Ja, das ist in der Tat blöd. Die Erfahrung hatten wir kürzlich erst zu Hause, aber es hat dann gefruchtet. Also ja, das Beispiel passt an der Stelle ganz hervorragend. Fehlerkultur, du bist ja sehr viel unterwegs gewesen. Wenn man bei dir auf die Homepage schaut, über 3000 Trainingstage, zwischenzeitlich bald 563.000 Reisekilometer hast du da aufgeführt. Ist in deiner Wahrnehmung auch tatsächlich dann auch so, dass wir eine gute Fehlerkultur bei uns in den Unternehmen schon haben?
Nein, also ich glaube, es ist deutlich ausbaufähig. Also ich habe immer wieder das Gefühl, dass Menschen oder Mitarbeiter Angst haben, Fehler zu begehen, weil irgendwelche Eskalationsstufen gibt, weil es irgendwelche Repressalien gibt, dann gibt es das außerordentliche Mitarbeitergespräch, nicht mehr das, was in dem Handbuch steht. Und es gibt so schöne Beispiele, also wo Mitarbeiter in Meetings oder wo ja, Führungskräfte mit Mitarbeitern in Meetings sitzen, wo es nur darum geht, wer hat eigentlich den besten Fehler in der letzten Woche gemacht. Ja, und was hat man daraus gelernt und warum ist der Fehler passiert und wie verhindern wir das in der Zukunft? Und Mitarbeiter müssen die Angst verlieren vor Fehlern. Wenn wir keine Fehler machen würden, dann würden wir alle hier noch mit irgendwie dem Stein vor dem Lagerfeuer sitzen und würden irgendwelche Säbelzahntiger jagen. Also Fehler müssen wir produzieren. Dadurch entsteht auch Entwicklung.
Das ist so ein bisschen im Moment meine Wahrnehmung von Crazy Donald, aber entschuldige, das ist jetzt, jetzt, das musste als persönliche Anmerkung jetzt auch sein. Lass uns bei Führung noch bleiben. Muss eine Führungskraft jemand sein, der schnell und klar entscheiden kann?
Ich glaube, ja. Er sollte sich zumindest die Auswirkung, er sollte sich bewusst machen, welche Auswirkungen auch eine Nichtentscheidung haben kann, weil in dem Moment, wo er sich nicht entscheidet, sofort etwas zu tun, ist es letztendlich ja auch eine Entscheidung. Er hat sich entschieden, nicht zu entscheiden. Und wir brauchen das und Mitarbeiter brauchen das auch, schnelle Entscheidungen. Und ich glaube auch, dass Kunden immer wieder einfach es wünschen, dass man einfach schnelle Entscheidungen hat. Und wir, wie gesagt, wir brauchen keine Arbeitskreise bilden. Man muss viele Sachen gar nicht auf so eine lange Bank schieben. Und ich glaube auch, dass die Corona-Zeit uns ja auch eines gelehrt haben, dass Unternehmen gerade für Digitalisierung und Homeoffice und alles, was da war, auf einmal gemerkt haben, dass sie sehr schnell entscheiden können, weil es gerade gefordert war. Und jetzt wird allen bewusst, warum haben wir das nicht viel, viel schneller und viel, viel früher schon entschieden.
Und es geht trotzdem irgendwie. Ja. Also, ganz überraschend, dass man auch aus dem Homeoffice heraus auch was Produktives arbeiten kann, ne?
Ja, also man mag sich wundern. Das Einzige, was das Blöde im Homeoffice ist, dass man sich halt permanent den Fuß an irgendeiner Steckverbindung oder Steckdose stößt.
War da ein Stück weit auch dein letzter Blog-Eintrag, Rest in Peace, liebes Büro, ein Gedankengang?
Ja, tatsächlich. Also wir hatten das auch zu Hause halt in Corona-Zeit, dass meine Frau und ich uns ja auch unser Haus irgendwie aufteilen mussten. Und dann lagen hier halt auch ganz wild irgendwelche Kabel mal verteilt und ob das dann das DSL-Kabel oder das Stromkabel war. Und es hatte dann immer wieder etwas von, wie heißt das, was immer am Silvestertag kommt, dieses Dinner for One, ja, wo der über diesen Tigerkopf permanent drüber stolpert. Und dieses Gefühl hatte man mit dieser Steckdose auch. Und es gibt ja auch jetzt gerade zum Thema Rest in Peace, liebes Büro, dass viele Unternehmen sagen, Leute, kommt gar nicht mehr wieder, bleibt da. Ja, und das Büro verschwindet ein Stück weit. Ich glaube, es wird seine Wiedergeburt erlangen, aber ein bisschen wird es noch dauern.
Also ich kenne das Thema auch noch aus der Diskussion mit Mitbestimmungsvertretern auch hautnah, wo insbesondere die jüngere Generation Y und Z sagte, macht endlich die Möglichkeit für Homeoffice auch auf. Und Ältere, ich pauschaliere jetzt ganz bewusst, es kann ja natürlich auch andere geben, haben da eher so ein bisschen Sorge davor gehabt, zur Entgrenzung von Beruf und Privatleben. Samstagmittag muss der Rechner aus sein. Um 20 Uhr beginnt die Nachtruhe. Wie stehst du zu den Themen?
Also ich, in der Tat, Martin, glaube ich, dass es dann am Ende der Kette auch nicht ganz so einfach ist. Also natürlich müssen wir auch bei solchen Sachen wie Homeoffice, müssen wir auch aufpassen, dass wir schon auch andere Bereiche schneiden, die es so vielleicht gar nicht gibt. Also diese soziale Distanz, die wir haben, das hast du dann natürlich schon sehr stark. Du kannst auf sämtliche arbeitsergonomischen Mittel in dem Moment vielleicht gar nicht so zurückgreifen. Ich glaube auch, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass du sehr schnell mal in so ein Rad hineinkommst, dass du dann denkst, ach, um 23.45 Uhr checke ich nochmal eben die E-Mails.
Dann muss ich es nicht morgen früh machen, genau. Aber vielleicht lese ich dann eine, über die ich mich furchtbar ärgern muss.
Ja, dann auch dieses, was ja auch dann mit hinzukommt, sich so ein Stück weit sich selber gehen zu lassen, weil du dann halt dich nicht mehr in den Anzug zwängst oder was auch immer. Ja, du hast kannst in dem Jogginganzug bleiben, du nimmst du den Laptop auf die Couch, machst mal den Fernseher an. Auch das Thema Ernährung kommt mit hinzu. Alles, was du vielleicht vorher deutlich strukturierter und systematischer gemacht hast, wenn du deinen Weg ins Büro oder zur Arbeitsstätte geplant hast. Das verschwimmt jetzt. Und da müssen wir schon ein Stück weit aufpassen. Und das ist ein Lerntransfer. Und die Menschen müssen das auch wollen. Das darf man auch nicht vergessen.
Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Die Menschen müssen das wollen. Und die Menschen, die das wollen, brauchen auch ein gehöriges Maß an Selbstdisziplin, ja, um gerade die Dinge auch zu beherzigen, die du angesprochen hast. In dem Kontext muss ich jetzt so innerlich schmunzeln. Ich hatte jetzt den rumänischen Sportminister vor Augen, der in der Unterhose vor seinem Notebook saß und da ein Fernsehinterview gegeben hatte und das Ding dann umgekippt. Kann man machen, muss man nicht. Ne?
Ja.
Wer weiß, vielleicht hat es dem einen oder anderen gefallen.
Du darfst es auch positiv, sehen. Du wirst das nie wieder vergessen.
Nee, der mit Sicherheit nicht. Ich will eine ganz andere Frage an dich richten. Wie wird man Trainer des Jahres?
Oh. Wie wird man Trainer des Jahres? Mit Sicherheit durch wahnsinnig viel Qualität. Der Titel ist ja auch schon wirklich, muss ich überlegen, 2009 oder so etwas, ist schon ein bisschen her. Einer meiner größten Fehler am Anfang war es, wahnsinnig viel Perfektionismus zu haben. Und ich hatte immer den Anspruch, dass alle Menschen, die zu mir reinkommen, die müssen viel, viel schlauer rauskommen und drumherum muss alles passen. Von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung müssen alle sich wohlgeführt haben. Insofern führt das zu Perfektionismus, führt zu einer wahnsinnigen hohen Qualität, zu einem wahnsinnig hohen Qualitätsanspruch, was dann natürlich die, ja, sag mal, die Wirkung außen auch erhöht. Und dadurch bekommt man mit Sicherheit so einen Titel. Nachteil ist, nach 16 Jahren rückblickend betrachtet, dass ich auch sagen muss, dieser hohe Qualitätsanspruch ist schwer zu halten. Perfektionismus ist eine der schlimmsten Sachen, die es gibt, weil du das Gefühl hast, niemals fertig zu sein und quasi immer nur an dir selber scheiterst. Und ich glaube, das ist für mich ein wahnsinniges Lernfeld gewesen, von diesem eigenen hohen perfektionistischen Anspruch auch selber ein Stück weit zurückgehen.
Wann sagst du, also das ist ja nicht die einzigste Auszeichnung, die du jetzt so im Rahmen deiner beruflichen Karriere erhalten hast, war ein Training sinnvoll und erfolgreich?
Wenn sie einen hohen Praxisbezug haben, wenn es keine Gießkanne ist, die da drüber gestülpt wird über Mitarbeiter. Also ich glaube, je höher Standardisierung von außen ist, sei es irgendwelche Unternehmen führen irgendwelche Computerprogramme oder Philosophien ein. Und je höher die Standardisierung von außen auf die Mitarbeiter einwirkt, umso individueller muss ich mit Mitarbeitern umgehen und umso weniger brauche ich Gießkanne. Und ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, der in der Weiterbildungsbranche passiert und da wird wahnsinnig viel Geld verbrannt, da wird Kohle rausgeschmissen, noch und nöcher, weil entweder Praxisbezug fehlt oder weil es halt nicht individuell an der Stelle angepasst ist. Und es ist erfolgreich, wenn beide Faktoren zutreffen, wenn es den unternehmerischen Zweck befriedigt, wenn es individuell auf Mitarbeiter abgestimmt ist und wenn es einen hohen Praxisbezug hat.
Wenn du jetzt so zurückdenkst auf viele, viele Trainings und auf Personalentwicklungsmaßnahmen, gibt es da eines oder zwei, wo du sagst, Mensch, das ist mir jetzt besonders im Kopf geblieben?
Ja, also jetzt, wenn es gerade darum geht, zum Beispiel, wenn ich mal in Banken bin und wenn es um Fusionen geht und zwei Kulturen aufeinander einprasseln und einprallen. Und
das haben wir schon immer so gemacht.
Das haben wir schon immer so gemacht, ja. Und da ist zum Beispiel, man darf das nicht unterschätzen, was die DNA des alten Unternehmens plötzlich in einem neuen Unternehmen macht. Und das erleben wir ganz in ganz vielen Unternehmen, die dann zusammenkommen, wie wichtig das ist, kulturell mit den Mitarbeitern zu arbeiten und eine neue Philosophie zu überlegen, eine neue Herangehensweise, Altes zu würdigen, was man hat, und daraus etwas Neues entstehen zu lassen. Und für Fusionen, egal welche Unternehmen, gibt es ja immer nur eine mathematische Formel, die heißt 1 plus 1 ist gleich 1. Ja, und ja. Es darf niemals 2, niemals 3 oder was auch immer sein. Aber die Erfahrung mache ich dann halt sehr häufig.
Wenn man jetzt so auf die Wirtschaftsweisen schaut und sich die verschiedenen Prognosen auch anguckt für die deutsche Wirtschaft an sich, dann muss man ja auch in der Konsequenz davon ausgehen, dass sich Unternehmen verändern werden oder verändern müssen. Was sind aus deiner Sicht denn wesentliche Punkte, wo vielleicht auch nach der Krise auch Wert drauf gelegt werden muss?
Ich glaube, also die Wirtschaft verändert sich ja grundlegend. Ich glaube auch, dass die Kraft nicht in neuen Prozessen oder in neuen digitalisierten Konzepten oder in Technik sein kann oder in neuen Strukturen. Ich glaube, der Erfolg liegt nur in den Menschen und in dem Bewusstsein oder in einem neuen Bewusstsein. Weil die Prozesse sind irgendwann endlich. Auch Technik, die sich immer wieder entwickelt. Also du gehst heute und kaufst dir ein Smartphone und sobald du draußen bist, ist das Teil schon wieder alt. Du könntest eigentlich umkehren und den neues Teil kaufen. Aus uns Menschen kann so viel Erfolg entstehen und so viel Kraft entstehen und so viel Energie entstehen. Und deswegen glaube ich, dass die Wirtschaft eines nicht tun darf nach Corona, dass sie die Menschen einfach verliert und die sich hin und her digitalisiert. Das ist entscheidend und das ist wichtig. Aber am Ende sind die Menschen in dem Falle mir persönlich zumindest noch viel, viel wichtiger.
Spielt da, Andreas, aus deiner Sicht Führung dann eine andere Rolle morgen als gestern?
Nee, sie spielt keine andere Rolle aus meiner Sicht. Weil ich habe jetzt geguckt, mal irgendwann in Corona-Zeiten, es gibt Führung 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Es gibt die digitales Leadership und tralala. Also mir persönlich sind das jetzt auch schon ein bisschen viele Nullen, die da so durch die Gegend wandern.
Ja, das ich kann die agile Führung ja schon nicht mehr hören und Transformationalität und manches genau. Blablabla. Ne?
Ja, so und ich sage, lasst uns einfach Führung machen. Also für mich ist es auch Leading. Also der Unterschied zwischen Leader und Führer oder Führung ist für mich bei Leadern vertrauen mir die Mitarbeiter. Ich habe Verantwortung abgegeben. Ich kann auch viel schneller mal sagen, wir laufen heute nach links und morgen laufen wir nach rechts. Die Menschen sind oder die Mitarbeiter sind treuer, sie sind ergebener, sie sind auch empfänglicher für Fehler. Und beim Thema Führung an sich habe ich immer so das Gefühl, du jagst die Meute vor dir her. Ja, du ziehst und du schiebst und du drückst. Und ich glaube, wenn Führungskräfte das schon machen, dann ist es schon verkehrt. Und es ist völlig egal, ob wir Corona haben oder wie auch immer das Teil heißt. Hm.
Es fällt an der Stelle gar nicht so leicht, da nochmal den Bogen zum Thema Sport zu spannen. Aber mit dem Thema Wirtschaftsfaktor sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg, die Brücke hinzukriegen. Du bist ja auch auf Social Media, unter anderem auf YouTube, unterwegs und hast dich über den Wirtschaftsfaktor Sport in Zeiten von Corona unterhalten. Über was habt ihr da gequatscht und mit wem?
Gequatscht habe ich mit unterschiedlichsten Menschen. Also es war Martin Strobel als Handballer da, der vor der Besonderheit stand durch Corona, der jetzt seine Karriere beendet. Und Olympia hätte sein letzter Punkt sein können, der jetzt die Karriere dann ohne quasi Höhepunkt in Anführungsstrichen beendet hat. Er hatte andere Höhepunkte.
Ich wollte gerade sagen, so ohne Höhepunkt war der Martin Strobel
wahrscheinlich nicht. Nein. Dann mit Frank Busemann gesprochen. Ich habe auch mit Laura Benkhardt vom FC Bayern München gesprochen, die Nationaltorhüterin ist. Ich habe mit Annika Zimmermann vom ZDF und Sportjournalistin gesprochen. Was noch nicht raus ist, ist mit dem Thomas Lurz, der erfolgreichste Schwimmer Deutschlands. Die Folge steht noch aus. Aber wir haben uns darüber unterhalten, weil Sport ein wahnsinniger Wirtschaftsfaktor in Deutschland ist oder auch auf der Welt. Und was das mit Menschen macht. Und viele haben mir an der Stelle auch bestätigt, wie zum Beispiel die Sportler mit dem Thema Olympische Spiele umgegangen sind. Also wie langsam das IOC entschieden hat, dass Sportler ja von vornherein gesagt haben, wir müssen die Olympischen Spiele verschieben, weil es halt einfach gesundheitlich nicht geht. Und das finde ich auch einen wahnsinnigen Beweis, dass die Sportler von alleine sagen, ich möchte meinen Traum, dieses große Ziel, was ich habe, das muss ich jetzt verschieben. Und man darf gar nicht vergessen, 4 Jahre darauf hinarbeiten und jetzt habe ich noch ein Jahr Pause. So, und das macht
was. Langzeitziel nochmal.
Ja. Und das macht wahnsinnig viel mit den Menschen und das macht wahnsinnig viel mit den Sportlern. Und das Schlimme, was ja auch einfach dabei herauskommt, wir werden nicht wissen, wie die Olympischen Spiele nächstes Jahr sind in puncto Doping. Es gibt ja das schöne Sprichwort, was dann gesagt wird, das werden die besten Olympischen Spiele ever, 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 weil es halt keine Dopingkontrollen aktuell gibt. Aber es gibt auch natürlich berechtigte Sorge im Sinne von Wirtschaftsfaktor. Wir dürfen eins nicht vernachlässigen. Corona hat auf viele Bereiche Einfluss. Und wir haben heute Leistungssportler, echte Profis, echte Top-Leute, die möglicherweise nächstes Jahr nicht dabei sind, weil sie finanziell einfach diese Corona-Zeit nicht überstehen können, weil die Sponsoren möglicherweise abspringen.
Und das, also das finde ich an der Stelle irgendwie schon fast pervers, ne? Und wenn man dann diese Tage auch liest, dass ich bin großer Fußballfan und trotzdem muss man das an der Stelle auch sagen dürfen, das Land NRW, dann Schalke, dann auch Millionen in Aussicht stellt, ja, ne? Und ein Spitzensportler deswegen nicht, ich sage jetzt, seinen olympischen Traum gegebenenfalls sich erfüllen kann.
Und das finde ich auch gerade, Entschuldigung, also wirklich gerade beim Fußball das Perverse, das ist ja keine Verfehlung von Corona, was da passiert.
Ja.
Ja, also die hatten letztes Jahr schon 400 oder 200 Millionen Euro Schulden. Ja, und wenn ich überlege als Selbstständiger, die Corona-Überbrückungshilfe, die man beantragen konnte, wo du extra das Kreuz oder die Soforthilfe, wo du extra das Kreuz ansetzen musst mit, ich war am 31.12. Hatte ich quasi keine Schulden und der Umsatz lief. Das zählt dabei jetzt überhaupt nicht.
Wenn ich vorher schlecht gewirtschaftet habe, dann soll ich jetzt auch nicht noch dafür belohnt werden.
Ne? Genau, ja.
Aber auch das ist wieder ein Thema, da könnte man, glaube ich, 2 Extra-Folgen draus machen.
Ja. Also was mich jetzt vor allem auch wirklich interessiert, denn das finde ich auch das Perverse, wenn die nächste Transferperiode beginnt, ja, die ja jetzt quasi vor den Türen steht, und wenn dann Vereine auf einmal kommen und sie geben mal eben schnell 6 Millionen, 7 Millionen, 10 Millionen für irgendwen aus, dann muss man sich schon echt fragen, warum die vorher irgendwelche Angestellten in Kurzarbeit geschickt haben.
Ja, Sané soll ja jetzt beispielsweise nur noch die Hälfte kosten, aber auch schon 50 Millionen in der heutigen Zeit geht aus meiner Sicht maßlos an der Realität vorbei.
Ja, wobei der FC Bayern München ja dann noch recht glorreich ja finanziell dasteht. Also,
die haben ein bisschen anders gewirtschaftet, ja.
Genau, ja.
Also da bin ich schon auch gespannt, wie sich auch die Wirtschaft im Sport auch weiterentwickeln wird und ob gerade dieses Gefälle von Fußball zu anderen Sportarten finanziell und vielleicht auch emotional auch in der Schere noch weiter auseinandergeht.
Ja, also das, wie gesagt, der Sport ist ein wahnsinniger Wirtschaftsfaktor und da werden Milliarden ja umgesetzt, ob das mit Fernsehgeldern ist oder Sponsoren. Das ist schon sehr anspruchsvoll und da werden wir viele, glaube ich, einfach verlieren.
Wie kriegen wir jetzt zum Schluss wieder den positiven Drive rein? Also wir wollen ja nicht nur meckern.
Nein, wir wollen ja nicht nur meckern. Also sportlich ist es sehr, sehr einfach, glaube ich, weil Sportler ja grundsätzlich eine sehr hohe intrinsische Motivation haben. Und die werden jeden Morgen aufstehen, egal wie, und werden ihren Spaß dabei haben und ohne ihre Disziplin und den Erfolg zu vernachlässigen. Und in der Wirtschaft ist es für mich ehrlich gesagt genau das Gleiche. Also wenn du von vornherein sagst, naja, ich bin so kurz vor dem Exitus, ich werde es nicht überleben, dann wird das wahrscheinlich so eintreffen. Aber wenn ich auch jeden Morgen aufstehe und sage, ich gucke, dass ich das Bestmöglichste aus dem Tag, aus dem Unternehmen, aus dem Kunden, aus den Prozessen, aus meinen Mitarbeitern ziehen kann, dann hat der Tag auch sehr viel Möglichkeit, dass es ein guter und sehr erfolgreicher Tag wird. Und es braucht viel Aktivität.
Ja, da bin ich bei dir. Oder ich mache mir Gedanken, wie kann ich mich neu erfinden?
Genau, ja.
Sowohl als Unternehmen wie vielleicht auch produktspezifisch.
Ja, ja.
Da hat ja der ein oder andere auch eine 180-Grad-Wende jetzt in der Corona-Krise auch vollzogen und damit auch wirtschaftlichen Erfolg gehabt.
Ja, eben. Also das, ich sag mal, Denken hat noch nie jemandem geschadet.
Das ist doch an der Stelle der perfekte Schlusssatz, Andrea. Ich will deshalb unsere heutige Folge an der Stelle ausschließen, auch mit einer Kundenstimme, die ich über dich vernommen hat. Da heißt nämlich, Clemens steht für 3K, kreativ, kompetent und kurzweilig. Lieber Andreas, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist.
Vielen lieben Dank, Martin, für die Einladung. Dankeschön.
Mach's gut und hau rein.
Du auch. Ciao, alles Gute.
Ja, was ich normalerweise nicht mache, aber an der Stelle auch kurz erwähnt sein soll, wer sich für das Buch, was die Wirtschaft vom Profisport lernen muss, interessiert, der Erlös geht zu 100% an einen sozialen Zweck. Andreas unterstützt damit einen Kindergarten. Also ihr tut damit auch was Gutes.